Happy Shooting, Folge 542, Katzenjoker. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Moin, was macht deine Rüsselpest?
Oh, das ist schon wieder ganz okay. Das war wieder so eine Zweitageserkältung und danach ist irgendwie wieder weitgehend besser geworden. Ganz komisch.
Merkwürdig.
Versteht kein Mensch.
Hauptsache, wir haben Spaß. Und ihr auch.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja.
Ja.
Da sind wir nämlich. Du bist der Chris. Wir sollten uns wieder vorstellen, habe ich gehört. Ne?
Ich bin Chris, also der Chris.
Hallo
der
Chris.
Hallo Boris,
ich bin nämlich der Boris.
So sieht das nämlich aus. Das mit dem Vorstellen, das können wir nicht so richtig. Machen wir auch so selten.
Ja.
Also Happy Shooting, der Fotopodcast mit Boris und Chris rund um die Fotografie.
Findet ihr unsere Stimmen, kann man unterscheiden?
Wer redet? Haben wir ein Delay? Nee, haben wir nicht, oder?
Ich glaube nicht.
Nee, haben wir nicht.
Wir sind einfach,
du redest sehr einfach dazwischen, ne? Wir reden einfach gleichzeitig.
Dann sind wir auch schneller fertig. Egal, wir haben heute wieder eine Sendung für euch mit allerhand spannenden Themen und
womit fangen wir an? Achso, wir fangen vorne an, wie wir es immer tun. Hallo? Es gibt eine Zeitleiste. Die fängt links an und geht nach rechts. Wir sind wieder live. Es ist der 9. Januar 2018 und wenn ihr das jetzt gerade auf eurem Kalender seht, dann dürft ihr hier live mitmachen. Wir haben einen Livestream, den ihr jetzt hört, wenn ihr live dabei seid. Wahnsinn. Wir haben auch einen Live-Chat auf dem Happy Shooting Slack, bei dem ihr mitdiskutieren dürft. Da gucken wir auch immer wieder rein. Also da kann man auch gerne mal hier auch live einen Hinweis reinwerfen oder helfen zu recherchieren, wenn wir es mal wieder nicht wissen. Dann gibt es auf dem Slack auch einen Kanal HS Fragen. Da dürft ihr Fragen reinwerfen. Auf Twitter könnt ihr mit dem Hashtag HS Frage gerne auch Fragen reintun. Und am Ende der Sendung packen wir dann mal die Sachen aus und gucken, ob wir sie auch beantworten können. Genau. Also macht bitte fleißig mit. Live ist irgendwie cool. Ich finde, also der Livestream, der hat schon die Sendung ziemlich gut verändert. So, also es ist eine andere Dynamik da, wenn einem die Leute plötzlich quasi von der Seite zwischendrin quatschen können. Das finde ich immer ganz cool. Also macht das ruhig.
Da kommen tolle Ergänzungen immer mit rein.
Wir begrüßen das. Also überhaupt diese Community-Geschichte. Community ist ja ein tolles Ding, was uns auch gleich zum nächsten Thema führt. Und zwar haben wir ja letztes Mal, glaube ich, über diese Spendenplattform geredet, Liberapay. Mhm. Das ist, der Frosch ist noch nicht ganz weg. Liberapay, diese Open Source Spendenplattform, die mit verdammt wenig Gebühren irgendwie auskommt und wo man so wöchentlich spenden kann. Und da sind jetzt auch tatsächlich mittlerweile schon 8 Leute, die uns fördern dort. Und man kann da selber bestimmen, wie oft man Geld reinwirft und wie viel man jeweils reinwirft. Also ein Cent pro Woche geht genauso wie 10 Euro pro Woche oder im Monat.
Oder pro Monat oder genau.
Oder wie auch immer. Und das ist echt cool. Und das ist auf liberapay.com/happyshooting oder happyshooting.com/liberapay, geht beides. Das ist nur die eine Hälfte von der Geschichte, weil wir haben uns natürlich überlegt, das ist eine ganz coole Geschichte. Man kann auf dem Ding ja sogenannte Teams bauen. Das haben wir für Happy Shooting gemacht. Also ein Individuum, Boris und ich, haben dort uns einen Account angelegt und dann haben wir ein Team gebaut und das heißt Happy Shooting. Mhm. Aber zu diesem Team gehören ja noch ein paar mehr Leute. Es ist nicht so, dass nur du und ich hier irgendwie was machen, sondern es sind ja eine ganze Menge mehr Leute, die im Hintergrund mithelfen. Shownoter, was haben wir denn da alles? Shownoter, Hausmeister, Botbetreiber, genau.
Dann gibt es Betreuung für die Happy Shooting Karte.
Und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die da hinten dran mitmachen. Und wir haben uns überlegt, das wäre vielleicht doch eine coole Idee, wenn wir dieses Happy Shooting Team ein bisschen ausweiten.
Das wäre doch eine ganz gute Idee.
Naja, es ist immer ein bisschen schwierig, weil sobald Geld im Spiel ist, ist natürlich, irgendwie muss man so ein bisschen Regelwerk haben. Auch das haben wir uns überlegt. Mhm. Wo wir sagen, okay, also es muss niemand teilnehmen, sondern die tatsächlich aktiv sind, werden dann mal von uns jetzt angeschrieben und dann kommen die damit rein. Das bedeutet auch, dass diejenigen sich dann dort einen Account anlegen müssen. Das bedeutet, dass die, wenn da irgendwie, also ich vermute nicht, dass jetzt Riesensummen rüberkommen, ne? Das ist mal alle paar Monate ein Taschengeld oder so. Aber das ist zumindest ein schönes Symbol, finde ich.
Also es war ja bei Flatter, was wir ja bisher genutzt haben, auch so. Also an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz fettes Dankeschön an alle, die immer auf diesen Flatter-Button gedrückt haben. Es ist tatsächlich so gewesen, dass davon Serverkosten gedeckt wurden. Es ist davon auch immer die eine oder andere Stunde bei Auphonic bezahlt worden. Und natürlich war das auch sehr, sehr schön, wenn man dann mal irgendwie nur kleinere Beträge hatte, aber ist ein Eis essen gegangen, hat gesagt, und dieses Eis, das hat mir jetzt quasi diese Community zurückgegeben. Und das ist halt einfach ein schönes Gefühl. Und es wäre jetzt schade, wenn nur wir zwei dieses Gefühl haben. Das sollen ja vor allen Dingen die, die so fleißig mithelfen, eben auch mal bekommen dürfen.
Genau. Und jetzt haben wir uns halt überlegt, dass wir das vielleicht mal so tun. Also den aktiven Helfern, also natürlich die wirklich aktiv auch mitmachen, die Möglichkeit geben, da jetzt einfach ein bisschen mit zu profitieren. Mhm. Wir haben uns jetzt mal, also wir haben da einen Slack-Kanal dafür eingerichtet, da werden wir dann die entsprechenden Leute auch einladen. Wenn ihr wenn ihr glaubt, ihr solltet da dabei sein und ihr habt bis in der Woche noch nichts von uns gehört, dann meldet euch mal, aber wir haben zumindest mal die Namen beieinander, von denen wir das glauben, dass das irgendwie passt. Ja, und dann würden wir LiberaP verwenden. Wir haben uns dann mal so einen Prozentsatz überlegt, also Boris und ich jeweils ein Viertel, genau. Also jeweils 25%, also die Hälfte geht an uns und die andere Hälfte wird dann unter den Community-Leuten, Helfern quasi gleichmäßig verteilt. Das ist jetzt mal so die Idee.
Das wäre der Entwurf, genau.
Ja, lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr das cool findet.
Also das würde dann bedeuten, jeder, der hier eben Happy Shooting unterstützt, wenn ihr also auf LiberaPay geht, so wie die 8 Helfer, die das jetzt ja schon, oder die 8 Unterstützer, die das jetzt schon getan haben, wenn ihr auf LiberaPay geht und sagt, ja, Happy Shooting, den möchte ich irgendwie im Monat einen Euro oder was zukommen lassen, dann wird dieser Euro eben jetzt nicht mehr unter uns beiden aufgeteilt, sondern die ganze Community, also die fleißigen Helfer, die hier mitmachen, die werden da eben auch von unterstützt.
Genau.
Und das finde ich eigentlich nur fair.
Ja, das ist halt jetzt mit dieser Plattform tatsächlich zum ersten Mal wirklich sinnvoll, sowas zu tun, weil man da diese Teamstruktur hat und weil es von den Gebühren möglich. So günstig ist und überhaupt möglich, genau. Also, wir wollen ein bisschen was zurückgeben und wie gesagt, Helfer, ihr kriegt irgendwie die Tage mal was geschickt und dann ihr müsst dazu auch in diesem Kanal dann bitte sein, weil wir den quasi dann auch verwenden. Man kann da keine Prozentzahlen eingeben, man muss sich quasi einigen, wer wie viel entnimmt und so. Also das ist so ein bisschen auch auf Vertrauensbasis natürlich. Und wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie riesen viel wird. Außerdem sind es Einnahmen, ne? Also die müsst ihr dann auch natürlich versteuern. Das ist euer Ding.
Dann also, müsst ihr euch drum kümmern dann, ja.
Es gibt dann wahrscheinlich auch vielleicht Leute, die sagen, naja, für das Zusatztaschengeld lohnt sich's nicht, da irgendwie Stress mit dem Finanzamt zu machen. Und also das müsst ihr dann einfach selber entscheiden, ob ihr dabei sein wollt oder nicht.
Ganz genau.
Tja. Also Kai sagt, für eine Unterhose könnte es reichen. Endlich Shownoten nicht mehr nackt.
Ja, das ist doch alleine schon ein Anreiz, oder?
Endlich kann der Kai sich mal Klamotten leisten.
Ja.
Tja. Hm. Genau.
Ansonsten kann er sich aus einem seiner Dunkeltücher eine nähen.
Bilder, die man nicht mehr los wird. Okay, also LiberaPay, also happyshooting.de/LiberaPay. Wir verlinken es nochmal in den Shownotes. Und da könnt ihr dann auch sehen, wer schon alles im Team drin ist. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen mehr füllen.
Es wird aber auch so sein, cool. Chris, das ist ja korrekt, wenn ich das jetzt, so habe ich es verstanden, im Augenblick ist das, was jetzt schon gespendet wurde für uns, das liegt ja bei LiberaPay jetzt für uns beide bereit. Das geht aber dann auch schon, also die Hälfte davon, an die jetzt mit dazukommen, richtig?
Davon gehe ich jetzt mal fest aus,
ja. Also so.
Ja, das funktioniert, wie gesagt, so, dass man dann irgendwie sich einigt, wer wie viel entnimmt.
Muss man bei der Auszahlung dann machen, ne?
Wir brauchen dann noch so einen Rechnungshelfer oder so einen Buchhaltungshelfer oder so, der uns dann auch ein bisschen mithilft oder Helferin.
Wir bauen dann eine App dafür, kein Problem.
Das kriegen wir? Ich nicht. Nee, Voice Activated ist dann, hey, rechne mal.
Ja, ganz genau. Nee, das kriegen wir schon hin. Ich finde das jedenfalls eine geile Idee. Würde mich freuen, wenn die fleißigen Helfer hier aus der Community da mitmachen möchten, weil das ist einfach, ja, ist ein cooler Weg, auch aus der Community, für die Community und so was zurückzubekommen.
Genau. So, jetzt aber weiter. Oh nee, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich war zu Gast auf einem Podcast.
Hast du Gast gecastet?
Ich habe gegastcastet und zwar bei Martin Dörsch. Das ist der Bildbesprechungs-Podcast, aber der bespricht da keine Bilder, sondern er spricht über Fotografie und hat ab und zu mal Gäste da und hatte mich als Gast da und wir haben uns ja unterhalten über Gott und die Welt und fotografieren und wie ich dazu gekommen bin und über analog und digital und Workshops und alles Mögliche. Also war eine super klasse Unterhaltung, hat echt Spaß gemacht. Hört da gerne mal rein. Sehr entspannter Stil und das Ganze ist in den Shownotes verlinkt.
Da bist du mal so von deinem Start her weg rangegangen, oder? Also wie es dazu gekommen ist und so?
Ja, ja, also das geht wirklich so am Anfang war das nichts und dann okay. War da eine Kamera.
Alles klar. Und
so ungefähr. Ja. Nee, war eine coole Geschichte. Also wer da Bock hat, mal reinzuhören, macht das ruhig. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön.
So.
Gut.
Jetzt aber.
Nachträge. Ein Nachtrag betrifft Adapter für Canon-Objektive an Micro Four Thirds Kameras. Exemplarisch für diverse Adapter, um von Spiegelreflexkamera, Autofokus-Objektive an Nicht-Spiegelkameras zu adaptieren, aber den Autofokus und Blendensteuerung und so nicht zu verlieren. Da ist ja meine bisherige Meinung dazu etwas gedämpft. Habe ich ja in der letzten Sendung gesagt, wenn man jetzt umsteigen möchte, das System wechseln möchte, sollte die Adaptierbarkeit der vorhandenen Autofokus-Objektive, also gerade auch die Canon-Objektive, das sollte nicht unbedingt das Hauptaugenmerk sein, weil das eben von der Bedienung her nicht so prickelnd ist. Und ich selbst habe noch keinen autofokusfähigen Adapter in der Hand gehabt für diese Konstellation. Ich habe sowas mal gesehen an einer Sony-Kamera mit so einem Metabones und da war ich nun überhaupt nicht von überzeugt. Das war sehr, sehr langsam, was ich da gesehen habe und ja, diese Erfahrung projiziere ich einfach mal auf alle anderen, wie ich das gerne so mache, einfach mal verallgemeinern, dann ist die Welt nicht so kompliziert. Und das ist mir jetzt ein bisschen um die Ohren geschlagen worden. Es gab nämlich mehrere DMs von euch an mich. Also ich weiß gar nicht, ob da auch öffentlich, ich glaube bei Twitter war es auch öffentlich. Manche waren direkt an mich über Facebook, über Twitter und auch per E-Mail, dass das doch aber ganz toll funktionieren sollte. Und da gibt's halt Adapter hier auch bei unserem Sponsor, die das eben können. Und das würde ganz hervorragend funktionieren. Also das gebe ich an dieser Stelle mal weiter, dass das ganz hervorragend funktionieren soll. Die Technik mag sich ja auch weiterentwickelt haben. Frank hat mir geschrieben, gleich mit einem Link-Eintrag, der Frank Jurisch, ne, Fotokollege, der hat für seine Sony einen Adapter geholt, und zwar einen Sigma MC11. Der kann wohl Autofokus, Blende und auch den Stabilisator mit übertragen, also ansteuern. Das soll auch sehr gut funktionieren, da ist er sehr überzeugt davon. Dann gibt's aber bei uns in den Kommentaren auf happyshooting.de zu der letzten Folge, 541 müsste das dann gewesen sein, von Fading Sun 32, aber einen Kommentar, der sich schon wieder ein bisschen anders liest, nämlich bezüglich dieses Comlight Adapters, um den es ursprünglich da auch mal ging. Und er oder sie schreibt hier, nun ja, für mich ist er benutzbar, das 5018 von Canon das tut, erscheint mir aber noch lauter als an der 5D. Das 8518 von Tamron tut nicht. Da kommt immer ein Fehler. Zusammengefasst muss man also testen. Ja, jetzt ist das Tamron natürlich kein Original-Canon. Schwer zu sagen, woran das dann liegt. Mein Fazit ist, ich bekomme jetzt mal einen zum Ausprobieren. Ich habe ja hier noch Canon-Objektive, den ganzen Park. Und ich habe
noch mal Micro Four Thirds. Wo kommt der her?
Von Enjoy Your Camera.
Ah ja, okay.
Ja, ja, ich habe da einfach mal ein bisschen angefragt und habe gesagt, schick mal rüber und wenn er nicht taugt, geht er zurück und wenn er taugt, dann behalte ich ihn gleich direkt. Wollen wir mal gucken. Wobei, wie gesagt, hier muss man eben immer dazu sagen, taugt oder taugt nicht. Das hängt jetzt wirklich davon ab, was für ein Objektiv wird es sein. Da bin ich mal gespannt, ob die wirklich alle funktionieren. Ich habe ja auch Sigma und Canon Objektive. Da gucken wir mal und wie die Performance ist. Also wie schnell wird das Ganze sein? Wie zuverlässig ist da die Blendensteuerung? Wie schnell ist der Autofokus? Funktioniert das mit dem Stabi? Da bin ich mal sehr gespannt. Und es kann ja durchaus sein, dass der super für die eine Aufgabe taugt, aber was weiß ich, für Porträt oder für Landschaft, aber für Sport zum Beispiel eher nicht, also für Action. Ja, das werde ich mal ausprobieren. Dann, wenn ich den habe, gibt es einen Nachtrag zum Nachtrag.
Sehr cool.
Will mir ja nicht sagen lassen, ich wäre nicht lernfähig, nicht wahr?
Ja, gut.
Sehr schön.
So, dann kommen wir zum Thema Community schon wieder, weil absolut. Diese Community ist ja jetzt nicht nur hinter den Kulissen hier am Live mithelfen, sondern die gehen auch mal irgendwo anders hin und machen was ganz Eigenes. Mhm. Und das ist ziemlich cool und da hören wir jetzt mal was von Kai.
Moin Boris, moin Chris. In der letzten Folge wolltet ihr wissen, was man so an Projekten im letzten Jahr gemacht, beziehungsweise was man sich so vorgenommen hat. Und mit ein klein wenig Überredungskunst hat man mich irgendwie dazu gebracht, hier einen kleinen Text dazu anzusprechen. Das erste Projekt begann damit, dass Kamerakater kurz vor Ende November bedauerte, dass sich zu seinen alljährlichen fotografischen Vorweihnachtsaktivitäten in diesem Jahr niemand gefunden hat. Also habe ich kurz entschlossen, die Jimdo-Seite 24 Tage im Dezember.jimdo.com aufgemacht, im Slack Mitstreiter gesucht und neben Kamerakater in Alfora.matchbox und Sundra auch welche gefunden. Ziel war es, jeden Tag bis Heiligabend ein Bild zu veröffentlichen. Das hat im Großen und Ganzen auch gut geklappt, auch wenn es schwer war, jeden Tag ein geeignetes Motiv zu finden. Aber aus der Not kamen auch einige ganz guten Bilder heraus und ich glaube, darum geht es auch zum guten Stück. Sich zwingen und selbst zu überraschen. Jedenfalls hat es mir viel Spaß gemacht und so habe ich über ein Nachfolgeprojekt nachgedacht. Allerdings täglich über einen noch längeren Zeitraum, schwer. Das hat eher das Potenzial zu sterben. Deshalb habe ich im Slack über ein Wochenprojekt nachgedacht und reichlich Echo erfahren. Nachdem schnell klar war, dass mehrere Leute teilnehmen werden und die 500 Megabyte im kostenlosen Jimdo-Angebot recht knapp sein könnten, habe ich noch schnell eine eigene Seite registriert und die kann man jetzt unter weeklypick.de finden. Tja, und weil ich zwar Bits in Lochkarten stampfen kann, aber mit WordPress eher nur am Rumstümpern bin, habe ich auch gleich tatkräftige Unterstützung angeboten bekommen. Und so haben Sonja, Marc, Peter und Tim maßgeblich an der Seite mitgewirkt. Vielen Dank. Ohne euch wäre das alles schon im Vorfeld gescheitert. Und natürlich auch vielen Dank an die Teilnehmer, weil davon kann man nicht genug haben. Und ja, so möchte ich noch aufrufen, teilnehmen kann immer noch jeder, der sowohl Bilder machen kann, als auch ein Internetgerät besitzt und beides zu verknüpfen in der Lage ist. Dann noch eine Mail an info@weeklypick.de schicken, aus der hervorgeht, dass man mitmachen will und gewillt ist, sich an ein paar Regeln zu halten. Und schon ist man drin. Hauptsache mitmachen. Wir haben es euch so einfach wie möglich gemacht. Ja, was ich in den 3 Wochen vor Weihnachten in meinem ersten Projekt gelernt habe, das war echt erstaunlich und Ähnliches erwarte ich mir hier eigentlich auch. Dummerweise habe ich schon in der ersten Wochenaufgabe den Katzenjoker ziehen müssen, weil Katzen gehen ja immer. So, und bevor ich mich noch weiter um Kopf und Kragen rede, einen guten, der Kai. Ciao.
Ja, cool. Wie geil ist denn das, bitteschön?
Na, geht doch.
Super. Ja, wöchentliches Projekt kann ich aus Erfahrung sagen, das kann genug stressen, wenn man sich da wirklich ja dazu verpflichtet, jede Woche ein schönes Bild zu machen.
Das kann es, aber man kommt dadurch auch in so einen Mindset zu sagen, ja, das gehört jetzt einfach rein und dann plant man sich es auch rein und dann ist es auch irgendwo, dann wird auch die Zeit dafür freigemacht. Das ist ja wie mit diesem Podcast, weißt du? Das muss man auch jede Woche irgendwie
aktiv werden. Natürlich, natürlich. Naja, ich hatte das auch in meinen letzten Newsletter reingeschrieben. Es ist immer schön, sich Ziele zu setzen, aber es ist auch vernünftig, realistisch zu bleiben oder sich eben Projekte zu setzen, statt jetzt konkrete Benennung. Also so ein Wochenprojekt, das finde ich noch in Ordnung, aber dieses tägliche, diese 365 Projekte, also Respekt vor jedem, der das schafft, das durchzuziehen und da wirklich Qualität abzuliefern und nicht nur Schnappschüsse irgendwie von der Wand zu machen. Wirklich ganz, ganz hohen Respekt kann man da nur zollen. Aber bei mir zum Beispiel wäre das einfach, das wäre einfach ein zusätzlicher Stress, den ich mir machen würde und ein Frust, wenn ich das dann abbreche. Ja, und von daher finde ich das cool. Also so ein wöchentliches Ding, das ist schaffbar. 52 Bilder im Jahr, das kriegt man hin. Und dass jetzt so viele da schon dran teilnehmen, finde ich cool. Und dass es natürlich aus der Community kommt, ist ja umso geiler.
Ja. Ja. Mhm. Ich bin ganz schön stolz auf den Haufen.
Der macht natürlich noch mehr, der Haufen, und das hat der Kai ganz vergessen. Deswegen schieben wir das hier noch nach.
Sag mal, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr die ganze Zeit irgendwie live in Mikrofone reinredet und es kommen vernünftige Sätze bei raus? Ich habe meinen Text vorgeschrieben und ich habe versucht vorzulesen und habe trotzdem 20 Anläufe gebraucht, um es halbwegs vernünftig hinzukriegen. Und in all der Panik habe ich tatsächlich noch das älteste Projekt vergessen. Wir haben im Slack noch ein schönes Projekt, das nennt sich Raw for You. Dieses Projekt hat zu einem nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen, dass das Speicherlimit von Slack erreicht wurde. Und jeder dafür jetzt mit einem kleinen Reminder belästigt wird, wenn er noch ein Bild oder was Ähnliches im Slack hochladen möchte. In diesem Projekt stellen Teilnehmer RAW-Bilder zur Verfügung und die Meute übt sich in der Bearbeitung in einem RAW-Entwickler seiner eigenen Wahl. Die Ergebnisse werden dann im Slack geteilt und besprochen. Und am Ende macht Alphora dann ein Übersichtsbild aller Bearbeitungen. Im Moment haben wir dort einen viertägigen Rhythmus. Jeder Slack-Teilnehmer ist dazu willkommen. Der Kanal RAW4U ist öffentlich. Einfach reingehen, sich umschauen, mitmachen und Freude haben. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Also dann, ciao, Kai.
Geil. Ja, RAW4U. Das ist auch eine schöne Idee übrigens, weil RAW-Bilder zu bearbeiten, das übt eine ganze Menge. Und wenn man das in einer Gruppe macht und sieht, wie andere Leute das Bild bearbeitet haben, dann lernt man umso mehr, weil man dann sagt, ach guck mal, so hat er das gesehen, da hat er den Schwerpunkt gelegt. Ich hätte es gar nicht so warm gemacht, ich hätte es kühler gemacht oder wärmer gemacht. Oder dann kommen auch so Gespräche, wie hast du denn da dieses Detail rausgeholt? Oder wie hast du denn das da an der Stelle mit der Belichtung gelöst? Ja, finde ich ganz gut. Da lernt man was.
Ja, tut man, ja. Also, das macht mal weiter so. Community-Zeug.
Und der Aufruf gilt nach wie vor. Also an die Hörer da draußen, wenn ihr irgendwie Projekte euch vorgenommen habt für 2018, so heißt das ja, ne? 2018. Wenn ihr da coole Projekte auf der Pfanne habt, dann lasst uns das doch einfach mal wissen. Geht auf happyshooting.de jetzt zur Folge 542 und schreibt mal einen Kommentar dazu. Was ist euer Projekt, euer fotografisches Projekt für 2018? Gerne auch verlinken, wenn ihr da was habt.
Hm. Und jetzt kommt ein anderes Projekt und das ist auch nicht ganz uncool.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ich leite das mal rein. Denn wir werden wieder unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite, wo ihr 15 Euro auf die Pro-Pakete mit dem Code Belichtigung bekommt. Und diesmal haben wir eine Hörerseite bekommen, die gleichzeitig ein Projekt ist.
An dem ich teilnehme.
An dem du teilnimmst. Also das ist also quasi Win-Win-Win-Win-Win-Win. Also. Ich zitiere mal kurz den Mike, der uns das geschickt hat. Hey ihr beiden, mein größtes Projekt in 2017 und 2018 ist das Learn and Give Fotografen geben Kindern Event am Hermannsdenkmal in Detmold. Schaut euch das doch mal an, vielleicht habt ihr Zeit und Lust zu kommen. Und liebe Grüße, Mike. Ja, und die Seite ist eben auch learnandgive.de, alles zusammengeschrieben. Und du weißt mehr darüber zu berichten, denn du bist jetzt sogar dabei, ne?
Genau, dieser Event findet am 3.3. statt, also am 3. März 2018 in Detmold, direkt beim berühmten Hermannsdenkmal. Und es ist ein Charity-Event, bei dem Fotografen ihr Können weitergeben, erzählen. Da kommt Publikum, da ist eine Bühne, da werden eben Fotografen eingeladen und hat auch schon Paddy Ludolf gesprochen und der Thomas Leutert war schon dort und der Steffen Böttcher und so weiter. Da kriegt auch keiner was dafür, aber die Leute können spenden. Man kann übrigens auch spenden, wenn man da nicht hingeht, nämlich auch direkt auf der Website. Und dieses Jahr hat der Mike mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich Bock habe, da auch mal zu sprechen über Reise- und Landschaftsfotografie. Das werde ich dann tun. Also am 3.3. kann man mich da auf der Bühne sehen.
Ja, super.
Ja, und wie gesagt, das, Das ist eine reine Charity-Geschichte. Das heißt, da geht also alles 100% der Erlöse geht an einen guten Zweck. Das ist irgendeine Geschichte mit Kindern, eine Organisation mit Kindern, die Kinder unterstützt. Ja, also learnandgive.de und dann war es war eher zufällig, dass dann Mike so nebenbei meinte, ach übrigens, die Website haben wir bei Jimdo gebaut und mit eurem Code.
Ja, so soll das doch auch sein.
Sehr, sehr cool.
Und die Seite haben sie sehr, sehr cool gemacht. Ich habe den mich hier mal aufgerufen. Sie haben halt ein wirklich schickes Logo, dieses Kameralogo, was aber eben so aussieht wie so ein Hemdskragen und dann mit der Fliege unten drunter. Es wirklich sieht sehr hübsch aus, so ein bisschen Retro-Style. Und ja, sie haben das sehr klar strukturiert, obwohl da streckenweise ziemlich viel Information drauf sind. Also sie arbeiten mit verschiedenen Spalten, klammern das Ganze gerne in großen Videos mit rein. Das zeigt wieder, wie simpel das ist, hier irgendwie YouTube-Videos da reinzuballern und das eben auch auf die Seitengröße korrekt zu skalieren. Das ist wirklich ganz angenehm hier zu sehen. Diese Über-uns-Rubrik, da wird nochmal das ganze Team vorgestellt und auch da wieder natürlich Videos und auch Zeitungsausschnitte zu sehen, finde ich schön gemacht. Das Event wird beschrieben. Man kann sich für Newsletter anmelden und auf der Seite Speaker, da bist du natürlich jetzt auch mit drauf. Das heißt, da werden alle vorgestellt, die dann bei der Veranstaltung einen Vortrag halten werden, worüber genau der Vortrag sein wird.
Das sind dieses Jahr zum Beispiel der Kevin McElvaney, Sebastian Däubele, Dennis Weißmantel, Andreas Jorns, Florian Speaker und Josh Terlinden ist dabei.
Sehr netter und meine Typ, Wenigkeit. Cooler Bearbeiter. Habe ich mal persönlich kennengelernt beim Steffen, beim Stilpiraten.
Tja. Ja, also sehr cool. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Jimdo für die Unterstützung und außerdem kommt Learn and Give und das passt ganz gut zusammen. Also 15 Euro auf die Pro-Pakete, Code Belichtigung. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Dankeschön.
Sehr schön. Haben wir gesagt, wann das ist?
Am 3.3.
Am 3.3.
Ja, dann gibt es noch eine Geschichte, wo wir um eure Klickfinger bitten.
Wir brauchen geballte Klickpower.
Ja, und zwar ist es mal wieder soweit, es ist mal wieder ein Podcastpreis unterwegs und zwar diesmal vom Podcamp beziehungsweise vom Podcastverein, die den jetzt schon seit ein paar Jahren, glaube ich, ausschreiben. Und da sind wir nominiert in der Kategorie Technik, warum auch immer. Aber
ja, Publikumspreis.
Klar. Publikumspreis Technik. Ich sehe gerade, ich rufe die gerade auf die Seite und da kommt gerade gar nichts. Wir verlinken sie jetzt trotzdem mal.
Ich glaube, da kommt nichts, wenn du schon gewählt hast.
Ah, okay, dann ist okay. Also, wir verlinken das mal. Da gibt es viele Podcasts drauf. Geek Talk Daily und Apfelklatsch und Auf ein Bier und Saskis Nerd Talk. Und Happy Shooting und nochmal ein paar. Da dürft ihr natürlich euch für bis zu zwei Stimmen für zwei Podcasts entscheiden. Und ja, wäre cool, wenn ihr da mitmacht.
Genau. Wählt einfach den besten Happy Shooting Podcast, den ihr kennt.
Nicht? Ja, macht doch einfach mal. wählt die Podcasts, die euch besonders gut gefallen. Sagen wir es mal so rum. Ja, Podcastpreis. Schauen wir mal. Abstimmen könnt ihr bis zum 15. Februar. Das ist also noch ein Monat, aber macht trotzdem, was getan ist, ist getan. 15. Februar ist dann die Deadline.
Der scheint die Seite aber tatsächlich nicht zu laden, weil da steht ja bis zu zwei Stimmen. Ich habe aber erst eine Stimme abgegeben.
Na egal, geht mal dahin und wenn das geht, geht das und wenn das nicht geht, dann ja.
Dann versucht später nochmal.
So.
Noch was in eigener Sache?
Wir sind heute nur noch in eigener Sache unterwegs.
Ja, das muss ja auch mal sein, neues Jahr, da muss man ja auch mal Updates bringen. Ne?
Das stimmt allerdings.
Genau, es geht nämlich um die Workshops, die wir ja auch machen, wir zwei. Jupp. Und du auch solo und mit Moni auch. Der nächste ist tatsächlich schon ein, wie sagt man? ein Wieder dabei, ne? Ein Spielzeugladen-Workshop hatten wir, dann hatten wir nicht mehr, weil es gab die Räumlichkeiten von Enjoy Your Camera in Hannover nicht mehr. Und jetzt gibt es sie wieder. Es gibt also wieder ein Ladengeschäft, den wir so liebevoll Spielzeugladen nennen, weil da für alles zum Spielen für Fotografen
zu finden ist. Weil da so viel Fotospielzeug ist.
Richtig. Und das ist quasi da, wo es vorher auch war, aber in der Parallelstraße, also quasi eine Straße gegenüber. Da werden wir sein am 24. und 25. Februar und werden uns mit dem Thema Licht befassen. Also Dauerlicht, Blitzlicht, ja, wie man das setzen kann, um spannendere Porträts und Produktfotos und sowas hinzukriegen. Da haben wir noch Plätze frei, 4 Stück, ne?
Es sind aktuell noch 4 Plätze frei, genau.
Genau, also wenn ihr Bock habt, uns in Hannover zu treffen, ich freue mich ja schon, hast du schon reserviert im 11a?
Nee, noch nicht, aber das so.
Das machen wir zeitnah.
Ja, naja, 1,5 Monate vorher, also bitte.
Ja doch, mach mal, das ist.
Also bitte.
Doch. Also
Vertrauen
bitte.
Sie mir.
Ich will dahin. Das ist so lecker da.
Gut, da gibt's auf jeden Fall noch 4 Plätze. Dann gibt's in Berlin noch den Film Extrem, den Moni und ich machen. Da gibt's auch noch 4 Plätze. Der ist dann im April. Workshop, Villa Workshop Gestaltung in der Villa, auch noch 4 Plätze frei. Großformat Workshop im Juni, genau. Großformat Workshop im Juni auch nochmal 3 Plätze frei. Und jetzt hast du aber noch ein Thema, weil es gibt einen Workshop, den gibt's eigentlich noch gar nicht. Und vielleicht gibt's ihn, aber da müsst ihr mithelfen.
Ja. Und zwar geht es um die Schlossgespenster. Das hatten wir auch schon mal, hatten wir letztes Jahr nicht mehr. Und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, den Rittersaal im Schloss Berlepsch zu bekommen. Mhm. Hier bei mir eine Stunde entfernt, Richtung Kassel. Ja, das wäre dann Schlossgespenster 2018. Und ich habe da eine kleine Umfrage zugestaltet, ob der Termin und das Thema eben für euch interessant ist, ob ihr buchen würdet. Ich muss das mal so ein bisschen abklopfen, weil das ist so mit der teuerste Veranstaltungsraum, den man kriegen kann da. Der ist endlos geil. Ich mag diese Location. Das ist ein Ambiente da. Das ist einfach traumhaft. Man ist wieder zurück in der alten Ritterzeit, wenn man da ist. Richtig geil. Aber das kann ich natürlich nicht machen, wenn da nur 3 Leute oder sowas kommen. Das rechnet sich dann halt nicht. Deswegen meine Frage an euch, ob ihr da mal mitmachen möchtet. Geht mal auf ensonic.de/schloss2018. ensonic.de/schloss2018.
Slash ist verlinkt.
Und Schloss hintereinander ist auch schwer zu sprechen.
Sagt das 10-mal.
Beantwortet mir mal die Frage, dass ich das ein bisschen abschätzen kann und vor allen Dingen, damit ich mal abschätzen kann, wie viele Models ich antexten soll, weil das soll halt wieder ein Posing-Workshop werden. Mieke wird wahrscheinlich wieder dabei sein. Da ich habe sie auch schon angetextet, wenn ihr da nichts dazwischen kommt, wird sie sicherlich wieder mit dabei sein. Wir werden wieder richtig klasse Models dabei haben, mit denen ihr dann posen könnt. Das ist, ja, war letztes Mal ein großer Spaß und das würde mich freuen, wenn wir das wieder hinkriegen. Und der Raum ist schon fast sicher. Bin da schon in Verhandlungen.
Ja.
Ja.
Das wäre
cool. Sehr schön.
Super. Also mach da mit, das war super geil da. Also mir hat das da beide Male extrem gut gefallen.
Ja.
Das soll noch ein drittes Mal passieren, finde ich.
So muss das kommen.
Jetzt wieder zurück aber zum Thema Fotografie. Der Leon schreibt: Hallo Chris, hallo Boris. Ich bin vor kurzem darüber gestolpert, dass man mit Luminanzmasken wohl sehr gut Fotos bearbeiten kann. Könnt ihr in der nächsten Sendung mal drauf eingehen und vielleicht erklären, wie das funktioniert? Vielen Dank für die vielen Tipps und Geschichten, die ihr in euren Podcasts erzählt. Leon Frohnert aus Kassel, 3:1, frohe Weihnachten. Ist rum.
Gut, macht nichts.
Was sind denn Luminanzmasken und wozu braucht man sie oder braucht man sie überhaupt?
Ob man sie braucht, weiß ich nicht, aber sie können sehr praktisch sein. Luminanz ist erstmal die Helligkeit, also der Helligkeitswert in einem Bild und eine Maske dann eben die Maskierung eines Helligkeitswertes oder alles, was eben außerhalb eines Helligkeitswerts liegt. Und das lässt, glaube ich, schon durchklingen, für was so etwas praktisch sein kann. Denn stell dir vor, du möchtest jetzt in einem Bild nur hellere Bereiche beeinflussen, um zum Beispiel einen Weißabgleich anzupassen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Teiltönung, wo du eben ja helle Bereiche mit einer anderen Farbe kolorieren kannst als dunkle Bereiche, was klassisch eben für Sepia Schwarz-Weiß-Look genutzt wird. wenn du eben die dunklen Anteile so ein bisschen in so ein Sepia, in so einen Braunton schieben möchtest und das Papier, also die hellen Bereiche dann so ein bisschen in so einen, weiß nicht, gelblich oder einen bläulichen Ton haben möchtest, kann man aber auch für Farbbilder eben benutzen, um Schattenbereiche ein bisschen anzuwärmen oder kühler zu machen. Alles schön und gut. Aber du hast zum Beispiel in Lightroom ja, wenn du mit einem Pinsel irgendetwas maskierst oder wenn du einen Verlauf machst, um damit eine Maske zu bauen, hast du ja noch mehr Möglichkeiten, um eben auch die Belichtung für diesen Bereich anzupassen, um den Weißabgleich dafür anzupassen und. Und wenn man jetzt aber eben die hellen Bereiche bearbeiten möchte, also den Himmel und alles das, was vom Himmel getroffen wird, die Lichtkante in einem Bild, bei einem Porträt zum Beispiel, du willst nur die Lichtkante bearbeiten, dann ist das mit dem Pinsel recht mühselig zu maskieren, um dann da irgendwas zu machen und das unauffällig hinzukriegen. Und da kann es natürlich helfen, wenn du einfach einen Regler hast, wo du sagst, ja, guck mal hier, das ist jetzt der Helligkeitswert, der mich interessiert. Da will ich eine Bearbeitung drauf machen. Der Übergang zwischen hell und dunkel soll bitte so sanft oder so hart sein. Das kann man dann alles justieren. Das geht in dem neuen Lightroom CC Classic. Du hast das wahrscheinlich schon, Chris. Ich habe es natürlich nicht. Deswegen kann ich es nicht ausprobieren.
Ich habe das Classic, aber ich habe das jetzt irgendwie, also ich hab mir den Luminanzmaß so ein bisschen gemacht, aber nicht viel bis jetzt.
Also da gibt's halt einen Regler, zwei neue Regler. Das eine ist eben diese Luminanzmaske und das andere ist eine Farbmaske, dass man eben Farbwerte einschränken kann, um eben die Wirksamkeit des Pinsels oder des Verlaufes oder was auch immer eben darauf einzuschränken. Ich habe ja aber inzwischen relativ viele Programme durchprobiert als mögliche Alternative zu Lightroom. Keine für mich gefunden, davon mal ab. Aber da sind auch einige Tools dabei, die so eine Luminanzmaske eben haben. Und das kann bei bestimmten Bearbeitungen durchaus sinnvoll sein. Ich habe es bisher in Lightroom nicht vermisst oder selten vermisst. Ich habe immer alles eigentlich auch so hingekriegt. Ist aber leicht zu sagen, wenn man das Werkzeug auch gar nicht hat.
Man kann schon coole Sachen damit machen.
Ja,
das also, ist unbestritten.
Wenn man das Werkzeug dann hat, dann kommt man eben auch wieder auf ganz neue Wege zum Ziel zu kommen und unter Umständen eben auch auf schnellere Wege zum Ziel zu kommen. Also von daher wäre das durchaus ein Argument, wenn die eine Software das hat und die andere nicht und ansonsten sind sie gleichwertig, dann würde ich mich wohl für die mit Luminanzmaske entscheiden. Und sowas gibt es natürlich in Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop und Konsorten auch. Das wird dann auf unterschiedliche Art und Weise erreicht. Man kann eben auch Ebenen über so eine Luminanzmaske miteinander dann noch verrechnen lassen. Dann kommt halt noch der Verrechnungsmodus mit dazu, wo man auch ganz tolle Effekte mitmachen kann.
Also ich könnte mal ein konkretes Beispiel sagen, was man damit machen kann. Mhm. Also wo es zum Beispiel gut funktioniert mit der Luminanzmaske ist, wenn man einen Himmel ein bisschen dramatischer bekommen möchte, einen Wolkenhimmel. Mhm. Das war da die Kontraststeigerung am einfachsten möglich, indem man halt den Blaukanal an der Stelle abgesenkt hat, also den Himmel dunkler gemacht hat, damit die Wolken mehr knallen. Das hat aber immer die ziemliche Artefakte zur Folge teilweise, wenn die Kanten hart sind. Die Luminanzmaske kannst du dann im Prinzip auf die Wolken setzen und sagen, alles, was dunkler als X ist, wird dann halt bearbeitet. Und in der Bearbeitung kannst du dann sagen, ich mach's dunkler. Und diese andere Art der Maske, die ist irgendwie smoother. Die ist wesentlich, ich sag mal, sie sieht in der Regel natürlicher aus und du kannst damit teilweise noch dramatischere Effekte erzielen. Also so, dass es schon völlig nicht mehr real aussieht, aber man kann es sehr schnell übertreiben, das kann man mit allen Sachen. Aber man kann eben solche Sachen man kann andere Dinge machen. Und bei Himmeln ist das so ein typisches Beispiel, wo es dann halt auch tatsächlich gerne dann sofort dramatisch aussieht.
Ja, ich wünschte mir halt sowas ab und an mal auch bei Landschaftsbildern. Also wenn du so im Sonnenuntergang ein Bild hast, du hast so gegen diese Sonne fotografiert, dann hast du halt so diese Lichtsäume um die Bäume drumherum, um die Büsche drumherum, über das Gras und dann hast du eben den tiefen Schatten, der eigentlich vorne liegt, wo alles sehr, sehr dunkel ist. Jetzt möchtest du halt nur diese hellen Töne nicht einfach nur an der Belichtung senken, das gibt's ja schon, so dieses Retten oder Wiederherstellen von Tönen, wenn es ein bisschen überbelichtet ist, sondern du willst da eben jetzt gezielt ein bisschen Struktur reinbringen oder sie rausnehmen, um das ein bisschen leuchten zu lassen und so. Das hast du halt bisher dann eher gelassen oder hast gesagt, na gut, dann mache ich es jetzt global und gehe mit dem Pinsel an den Stellen, wo es mir jetzt gar nicht gefällt und radiere es wieder weg. Und mit einer Luminanzmaske könntest du das eben über das ganze Bild relativ gut erreichen, sowas. Naja, wenn man es hat, ist schön. Wenn man es nicht hat, geht's halt alles auch immer irgendwie. Ne? Das Ergebnis mag nicht hundertprozentig gleich sein, aber da der Empfänger, also sprich der Betrachter hinterher, den AB-Vergleich auch nicht hat, nun ja. Aber wenn ich es kriegen könnte, würde ich mich auch nicht drum, also ich würde mich nicht schlagen lassen. So, ich würde es gern nehmen. Hab's aber halt nicht. Weil hat Adobe ja nur ins CC reingebaut. Aber wie der Slack schon treffend bemerkt, der Markus, Parametric Mask heißt das bei Darktable, wo solche Dinge mit möglich sind. Das gibt schon seit 2015, schreibt er, oder so. Es könnte sogar schon länger drin sein. 2013 hat er auch gerade korrigiert. Das meine ich nämlich auch. Das hatte ich vor Jahren schon mal bei jemandem gesehen, auf dem in Zickhofen, auf dem Klostergeister-Workshop. Ja, ja. Nun ja. So ist es.
Ja,
ein Grund weniger, Photoshop aufzurufen.
Genau. Dann fragt der Martin, hallo Boris, hallo Chris, neulich bin ich beim Stöbern im Netz wieder über einen Tipp gestolpert, man könne als Dauerlichtquelle fürs eigene kleine Heimstudio recht gut Halogen-Baustrahler verwenden. Da sich aber in den Baumärkten ja mittlerweile wesentlich öfter LED-Baustrahler anstatt der bisher üblichen Halogen-Variante befinden, stellte sich mir die Frage, ob diese sich genauso gut als Dauerlichtquelle für das Heimstudio eignen. Soweit ich sehen konnte, sind viele der LED-Baustrahler ja wesentlich kompakter als die früheren halogenen Varianten. Und LEDs werden ja, glaube ich, auch längst nicht so warm und verbrauchen wesentlich weniger Strom als Halogenstrahler. Mhm. Aber eignen sich solche LED-Baustrahler auch genauso gut zum Ausleuchten im Heimstudio oder ist man mit einer LED-Foto-Videoleuchte wesentlich besser beraten? Die sind ja auch gleich viel teurer. Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Frage. Euch und euren Lieben, wenn auch etwas spät, noch ein glückliches und vor allem gesundes neues 2018. Herzliche Grüße und 3-1 Foto, Martin.
Ja. Tja. Also die einfache Antwort wäre ja, weil der Baustrahler, den man ja so bisher gerne empfohlen hat, wenn man mal überhaupt einsteigen will mit Studio und Kunstlicht und jetzt nicht gleich irgendwie horrend viel Geld ausgeben möchte. Das waren Halogenbaustrahler, die hatten dann so 500 Watt oder 1000 Watt, haben natürlich dann nicht nur mächtig Licht gemacht, sondern auch mächtig Strom gezogen und vor allen Dingen auch mächtig Wärme produziert.
Im Winter war das super.
Im Winter ganz toll, im Sommer ganz schön scheiße. Und sie sind natürlich absolut nicht regelbar. Das heißt, die waren entweder knallehell und dann hast du halt gesehen, dass du ISO runter und Blende zu oder mit Entfernung spielen oder irgendwie noch was davor machen, aber dann bitte mit Abstand davor, damit es nicht wegbrennt. Also ja, das ging und das war auch cool, wenn man mal überhaupt gucken wollte, ob man in der Richtung was machen will. Inzwischen hätte ich dann bei den Halogenstrahlern gesagt, das wäre keine Empfehlung mehr, schon die letzten Jahre nicht, weil es sehr viel günstiger geworden ist, auch Dauerlichter fürs Studio zu bekommen. Die Kameras sind in der ISO-Power besser geworden, sodass die Dinger nicht mehr so hell sein müssen. Also da würde ich dann nicht mehr zum Baustrahler, zum Halogenbaustrahler greifen. LED-Baustrahler würde ich jetzt sagen, ist so ein bisschen, kommt auf den Preis an, weil es gibt natürlich auch Fotolicht, also Studiolicht als Dauerlicht, LED oder ja auch Halogen noch oder diese Energiespardinger, wobei die würde ich dann eher schon nicht mehr empfehlen. Aber wenn du jetzt einen Baustrahler kriegen kannst, weiß ich nicht, für 30, 40 Euro und brauchst richtig Licht, weil willst irgendwie an die Wand indirekt Licht machen von der Seite oder hast eine große Styropor-Tafel dir hingestellt, um ein Striplight damit zu bauen, wenn du das Ding anleuchtest, dann wäre das meiner Meinung nach immer noch ein Versuch wert. Denn jetzt gibt es natürlich sehr schlechte LEDs, die eine richtig miese Lichtqualität haben, also ein ganz, ganz schlechtes Farbspektrum haben. Ich glaube aber, das ist jetzt zwar kein Wissen, ich glaube aber, dass man die eigentlich nicht mehr findet heute im Produkt.
Meinst du nicht, dass die in den Baustrahlern halt möglichst billiges Zeug verbauen und?
Da bin ich mir nicht so sicher. Also es wird jetzt sicherlich nicht die beste LED da drinne sein, die du, was weiß ich, sonst fürs Wohnzimmerlicht oder sowas benutzen möchtest. Das glaube ich schon. Also es wird da sicherlich irgendwo eine Lücke vorm Blaubereich oder sowas geben. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber, dass selbst, wie gesagt, das ist nur eine Vermutung, nur ein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sagt, dass selbst ein schlechter LED in einem aktuellen Baustrahler ein besseres Licht liefern wird, als ein schlechter Halogenstrahler von damals da. Der hat ja fast gar keinen Blauanteil gehabt. Also das, ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. Jetzt meine ich aber zumindest gesehen zu haben, dass es da eben auch unterschiedliche Farbtemperaturen gibt, wenn man so einen Baustrahler kauft. Ich weiß nicht, ob das da mal wirklich draufsteht, weil sie sind natürlich nicht für Fotografie gemacht. Aber es gibt natürlich trotzdem LEDs, die sind eher bläulich, und es gibt Strahler, die sind dann eher warm. Und wenn du jetzt irgendwas kriegst, was so annähernd Tageslicht hat, dann musst du mal gucken. Aber bei LEDs steht ja meistens irgendwie eine Kelvin-Zahl da drauf. Also wenn du irgendwas so bei 5000, 5500 Kelvin oder sowas kriegst, das würde ich direkt mal ausprobieren, wenn es jetzt kein horrendes Geld kostet. Und einfach mal schauen, wie weit du damit kommst.
Also der Joachim, unser Hausmeister, sagt im Chat gerade noch, dass als Tipp, man soll so ein billiges Spektrometer mitnehmen zum Einkaufen und dann einfach vor Ort mal gucken, ob das Spektrum einigermaßen durchgängig ist.
Das kann man auch machen, ja, klar. Aber wie gesagt, es ist, ich denke, das wird funktionieren. Also die Halogenbaumstrahler waren jetzt farblich auch nicht das, was man jetzt unbedingt für High-End-Studiofotografie nutzen will, aber darum geht's ja auch gar nicht.
Ist ja auch erstmal, also ich würde mal sagen, wer das mit einem Baustrahler macht, der ist wahrscheinlich am Anfang, der hat wirklich noch nicht viel Zeit mit Studiofotografie verbracht und braucht das einfach mal zum Üben. Und so haben viele angefangen. Und in dem Moment ist es auch nicht so wichtig, dass das jetzt bis aufs letzte Quäntchen noch von der Farbqualität stimmt. Wenn man da mit der Graukarte rangeht und einen ordentlichen Weißabgleich macht, ist man wahrscheinlich schon sehr weit.
Da ist man schon nah dran. Du kannst es dann natürlich mit dem Aufwand noch weiter treiben. Das habe ich immer aufgeschrieben. Man kann mit so Farbtafeln dann auch noch so Kameraprofile erzeugen. Nur kostet dann diese Tafel mit den Profilen und die Software dann schon wieder so viel, dass du das auch sparen kannst, wenn du dann gleich ein richtiges Studiolicht dir holst. Das ist dann irgendwie auch Quatsch.
Woran diese Baustrahler, egal ob LED oder Halogen, immer kranken, sind natürlich, dass es punktförmige Lichtquellen sind zunächst mal. Und dass man, um dann zum Beispiel eine Fläche hinzubekommen, die halt in der Regel bouncen muss, also irgendwie über die Wand strahlen muss, weil mit direkt hat man halt dann harte Schatten und das ist nicht immer das Beste.
Bei LED kommen natürlich schon wieder Lichtformer in Frage, weil wir reden dann natürlich nicht von 500 oder 1000 Watt, sondern vielleicht von 10 oder 20 oder 30 Watt. Weiß nicht, wie viel die LED-Baustrahler heutzutage so haben. Und da könnte ich mir schon wieder vorstellen, dass die Wärmeentwicklung in einem Rahmen liegt, dass du da durchaus auch ein Schirmchen davor machen kannst, ohne Schiss haben zu müssen, dass es dir den wegglüht. Oder eine Folie drüber legen kannst, um das Ganze zu färben. Also das, ich glaube, so ein LED-Baustrahler ist da schon die bessere Wahl als so ein Halogen-Baustrahler. Aber nochmal, nur dann, wenn er wirklich deutlich günstiger ist als ein einfaches Dauerlicht, was auch für Foto gemacht ist, wo du dann vielleicht sogar die Farbtemperatur regeln kannst und solche Späße. Das ist ja auch so ein Ding. Ich weiß nicht, lassen sich die LED-Baustrahler regeln? Weil die Halogen-Baustrahler, die waren früher an oder aus.
Ich glaube, das ist heute immer noch so. Da geht's um hell.
Ja.
Willst ja sehen, was du arbeitest.
Wobei eine LED natürlich vielleicht einfacher zu dimmen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wenn es welche dimmbare
gibt, LED-Baustrahler.
Wenn es ihn dimmbar gibt, dann nimm einen dimmbaren. Und ansonsten musst du dir halt irgendwie gucken, dass du Lichtformer baust, dass du da irgendwie Stoff davor kriegst, um dann auch mal Licht wegzunehmen, weil es wird ansonsten auf engen Raum wahrscheinlich eher zu hell sein. Ist so mein Verdacht. Nicht wahr?
Gut. Was ist denn jetzt dieses nächste Ding auf unserer Liste? Das verstehe ich nicht ganz.
Ich lese es mal vor, ne? Das hat uns David geschrieben. Lieber Boris, lieber Chris, vielen Dank für unterhaltsame Stunden Podcasts oder Podcaststunden. Ich drehe heute Wörter, komisch. Letztendlich stehen alle Fotografen doch vor dem gleichen Phänomen. Manchmal ist so ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang tieforange und fotografierenswert, manchmal regt sich nichts am Himmel. Ich habe aus diesem Grunde recherchiert, ob es Vorhersagen für die Qualität des Sonnenspiels gibt. Und in der Tat gibt es mit Sunset WX, ein Startup in den USA, das Wetterdaten dahingehend analysiert und eine Qualität prognostiziert. Auf der Webseite finden sich auch entsprechende Karten für Europa. Vielleicht ein spannendes Projekt für den einen oder anderen Fotografen. Beste Grüße aus Hamburg, David. Das ist also quasi so ein bisschen wie, was du mal sagtest, für das Nordlicht.
Also das sieht erstmal aus wie eine Wetterkarte, die ich hier sehe. Übrigens nur von Nordamerika.
Nee, gibt's auch das für Europa. Ist oben
liegt. Gibt's auch, alles klar. Ja. Und da sehe ich jetzt, ja, so verschiedene, also Farbabstufungen von Blau bis Rot und dazwischen irgendwie Türkis und Grün und Gelb und Orange. Und ich vermute mal, also Sunset Quality steht drüber und dann nach oben, also je röter, desto besser der Sonnenuntergang. So würde ich das jetzt interpretieren.
So hatte ich das auch verstanden. Ja.
Wie soll das, was mal, hä? Also es gibt Sunset und Sunrise.
Ja, genau. Also wenn ich mal auf Global Forecast gehe und ich gehe mal auf Europe's Sunrise, Sonnenaufgang, okay. Dann habe ich jetzt.
Ja, was wird da reingenommen an Berechnungen? Welcher Parameter?
Das kann dir doch egal sein, solange es stimmt. Also hier sehe
Hallo, ich will, vielleicht will ich ja, also ich meine, Sonnenaufgang, Klassiker. Ich erinnere mich an so ein paar richtig geile Sonnenaufgänge, die alle unterschiedlich waren. Zum Beispiel in Island waren wir früh auf und die Sonne ging auf unterhalb, die war noch unterm Horizont und hat eine recht dichte Wolkendecke von unten angestrahlt. Sagenhaft, sowas kriegst du nicht mit. Und wenn jetzt diese Karten hier eine Wolkendecke schon als negatives Kriterium mit einberechnen, dann hätte ich da auf die Karte pfeifen können, weil die hätten mir dafür nichts gebracht. Ich will wissen, also hier steht nur Good Sunrise oder Sunrise Quality. Aber wie kommt die zustande? Ist das hier irgendwo erklärt?
Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, hier steht halt Valid at und dann steht halt hier zum Beispiel 06Z. Januar.
Ja, das Z, das Z ist, ist eine Zeitzone-Geschichte.
Januar.
Z ist Zulu Time.
Was ist denn Zulu Time?
Und, google's doch. Zulu Time. Das ist Greenwich Mean Time. Das ist Zulu ist glaube ich das gleiche wie Greenwich Mean Time. Das ist glaube ich nur ein militärischer Ausdruck.
Also wenn, Z ist Zulu Time. Dann sehe ich hier zumindest brauche ich mir die nächsten zwei Tage keine Gedanken, um den schönen Sonnenaufgang zu machen, weil laut der Karte ist hier keiner.
Ich muss erst mal gucken, wo der Land und wo der Wasser ist. Das ist ja wieder mal so. Ach, da sind wir, okay. Auch bei uns ist es leicht orange für den Sonnenaufgang.
Ja, es muss ja ventivrot sein, sonst ist ja die Qualität, taugt ja gar nichts.
Was ist die Qualität? Definiere Qualität.
Ja, geil muss es sein.
Das muss richtig definieren.
Knallen muss es.
Ist das wie so Wetterstationen? Da stehen dann so Geilometer rum, die dann überall den Sonnenaufgang messen. Die messen
die Geilheit.
Genau. Die messen die Geilheit vom Sonnenuntergang und packen die auf eine Karte, so wie du auch Temperaturen und Luftdruck messen kannst.
Exakt.
Ein Geilometer,
das,
ja.
Das genau. Tragen die dann zusammen. Ich verstehe halt das mit dieser Vorhersage nicht so richtig.
Wie willst du das? Also, ich meine, okay, ich vermute, ich sage jetzt einfach mal, das ist irgendwie wir hatten zum Beispiel diese blaue Stunde über San Francisco vor einigen Jahren und da war über der Stadt ein lila-pinker Schein, da war halt Dreck in der Luft, wie es halt über Großstädten so ist. Mhm. Und der wurde angeleuchtet von hinten irgendwie und hat dann so lila Dingens geleuchtet. Mhm. Und das hat total geil ausgesehen. Das war eigentlich quasi Sonnenuntergang. Aber das ist ja in dem, sowas wird doch in so einem Modell nicht abgebildet.
Ja, vielleicht ja doch. Das ist doch heute alles Machine Learning, KI. Die buttern oben einfach alles rein. Dann gucken die sich den Himmel an und sagen, war geil. Das lernt die KI dann.
Ach, du meinst, das ist so ein Machine Learning Ding.
Na klar.
Da stehen Leute und die drücken auf den Geil-Knopf, wenn sie Bilder sehen und dann sagt die
Die gucken wahrscheinlich morgens und abends gucken die raus und die KI versucht dann bestimmt zu analysieren, was dazu geführt hat. Ja, meinst du nicht?
Ich habe keine Ahnung. Moment. Hier ist ein Link. Methodology about the model. Da wird's doch erklärt. Mensch. Meteorology, Photography, useful, sensible, bla. Meteorologische Faktoren, Moisture Pressure and Cloud Cover. Also drei Elemente werden hier die Feuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck und die Wolkendecke. Die drei Sachen sind's. Auf denen basiert das. Steht doch hier, man muss doch nur lesen.
Ja, und bestimmt Menschen, die auf den Geilknopf drücken.
Using our knowledge of the atmosphere, we started with the basic idea of what variables are important and their relative importance to one another. Also die haben ein Modell gebaut, was, ja.
Wenn es Schee macht.
Ja, nee. Ich sehe da jetzt also Beispielbilder und so und das. Ja, wer solchen Sachen
überzeugt.
Nicht ganz, wer solchen Sachen trauen möchte, soll das ruhig tun. Ich traue dann tatsächlich, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht war vorher, dann traue ich lieber den Leuten, die dort schon waren und fotografiert haben oder vielleicht dort leben und
die
das
Einheimischen,
einfach besser kennen.
Die wissen
die
das.
Eingeborenen, die ja, kennen das, ja, genau.
So wie wir hier sagen, wenn wir morgens zur Tür rauskommen und sagen, riecht nach Schnee. Das versteht auch immer keiner.
Weil Schnee riecht doch.
Bei euch riecht der Schnee echt? Das Wetter riecht nach Schnee. Kennst du das nicht?
Natürlich.
Ja.
Klar.
So ist das.
Riecht nach Gewitter.
Ja. Ja, Gewitter ist meistens, das merke ich im Kopf. Bevor wir jetzt hier zum Wetter vorkommen.
Wir wollen jetzt keine Details.
Dann gehen wir mal zu diesem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von Enjoy Camera, die mit den 5% auf jede Bestellung. Gutscheincode HappyShooting2018. Yay. Und die haben den Slide und den Slide Light. Slide und Slide Light. Sag das bitte dreimal ganz schnell hintereinander.
Nochmal.
Den Slide und Slide Light.
Slide und Slide Light.
Also das sind zwei Riemen, die kennt man vielleicht schon so ein
bisschen. Das sind Strappen, genau.
Das sind Strappen und zwar vom Material her würde ich sagen, ähnlich wie so ein Sicherheitsgurt, nur in schön. Das ist so ein schwarzes, gibt's auch in Grau, gibt's glaube ich in mehreren Farben,
ja,
Black und
es gibt den in
Leash
Grau.
Ash und dann noch so Lederapplikationen. Also das ist schon so eine ganz hübsche Version. Ein flacher Gurt, der eben, an dem die Kamera hoch und runter gleiten kann. Das Ganze so ein bisschen breiter bei dem Slide, beim Slide Light ein bisschen dünner. Und das ist ein schönes Material, hat dann auch so ein Schulterpolster, damit rutscht es dann auch nicht weg und verstellt sich auch nicht. Schnellen Kamerazugriff, trägt sich sehr, sehr angenehm und hat so Ankerschlaufen, in denen man das unten festmachen kann, also eine sehr sichere Befestigung für die Kamera. Da kommt unten tatsächlich so eine spezielle Platte unten ins Stativgewinde. Gurtlängenverstellung ist auch so ein eigenes Ding. Also das ist jetzt nicht so die typische Plasteware, die man kennt, sondern das ist mit so einem Metallbügel kann man die Gurte verstellen und auch wieder feststellen, also die Gurtlänge verstellen. Ja, und dann eben dieses Nylon-Material. Es heißt, Moment, ganz wichtig, ballistisches Nylon.
Heißt
das nämlich.
Ganz wichtig.
Ganz, ganz wichtig. Das ballistische Nylon. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum das so heißt, aber Ballistik. Ja, du hast ja vorhin gesagt, die graue Version mit dem Lederansatz
so
da oben,
aus.
Ja. Die hat schon irgendwie was. Ne?
Das ist so ein mittleres, zum hellen tendierendes Grau und du hast halt so eine hellbraune Lederapplikation da dran, also wie es von Peak Design das auch jetzt bei den Taschen und Rucksäcken und sowas gibt. Und ich finde das von den Farben her eigentlich ganz charmant.
Und am Ende des Riemens ist dann so eine Halterung, wo man dann dieses Peak Design, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, da ist, wenn man an der Kamera macht man ja so ein Teil fest, was dann so eine kleine Scheibe hat am Ende.
Diese
Peak-Design-Geschichte, die man dann auch irgendwo anders einhängen kann.
Diesen Clip-Nipsi da.
Clip-Nipsi, genau,
glaub, das
so heißt
der
offiziell. That's the technical term. Der Clip-Nipsi, den kann man dann nämlich an den Riemen einhaken. Also der klickt dann da rein und damit kann man die Kamera auch ganz schnell von dem Riemen wieder wegmachen. Also ist eine coole Geschichte. Finde ich sehr angenehm so. Also schaut's euch mal an bei Enjoy Your Camera. Das Ganze, wie gesagt, mit 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode HappyShooting2018. Und wir bedanken uns für die tolle Unterstützung.
Aber auf jeden.
So, haben wir Fragen? Wir haben Fragen. Mhm. Es kam nämlich von Anwar Nzamba eine Frage.
Geiler Name.
Ja, einer von euch hat doch vor ein paar Wochen mal erwähnt, dass er schon total gespannt darauf ist, die Godox-Blitze mal auszuprobieren. Ist da inzwischen schon was passiert? Das warst, glaube ich, du, oder?
Ja, das hatte mich sehr interessiert, aber ich konnte es nicht ausprobieren, weil ich hatte noch keinen.
Dann, wenn du mal einen hast.
Wenn ich mal einen habe, dann probiere ich das gerne mal aus, aber so klappt es halt leider noch nicht. Ja, auch von wegen Zweifeln, nichts Halbes und nichts Ganzes, das würde ich von ganz anderen Parametern abhängig machen. Also im Zweifel einfach mal einen bestellen, kannst du ja zurückschicken, wenn er dir nicht zusagt. Aber die sahen halt schon interessant aus. Ne? So Leistung ist da und Steuerung und so, ja, meine Güte. Also Versuch macht klug, sage ich an der Stelle einfach mal. Ne?
Genau.
Bei Google Plus habe ich hier eine Meldung von Jan. Mich würde eure Einschätzung zum angekündigten 14mm 2.8 von Yongnuo interessieren. Da kann ich natürlich wenig dazu sagen, das kenne ich natürlich jetzt nicht. 14mm, ich glaube, das ist hier genau Cheap Clones of Canon und Nikon Lenses. Und das Ding sieht auch aus, wieder, als könnte es aus Canon rausgefallen sein. 14mm 2.8. Ja, weiß ich nicht, wie ich sowas einschätzen soll. Grundsätzlich finde ich das immer ein bisschen merkwürdig, wenn ein chinesischer Hersteller so 1:1 Clones von Markenhersteller-Produkten macht und die dann halt billiger verkauft. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie sowas durchgeht. Die hatten das ja auch gemacht mit diesem 50mm, mit dem 1.8er. Das kann ja eigentlich nur sein, dass da irgendwelche Copyrights oder sowas abgelaufen sind. Ansonsten würde jetzt Yongnuo das, glaube ich, nicht im großen Stil fahren, weil die ja sonst sofort damit rechnen müssen, dass das beim Import beschlagnahmt wird und so. Irgendwie ganz merkwürdig. Das große ganze Bild ist natürlich, also Yongnuo macht schon cooles Zeug. Ich bin da recht angetan von den Lichtstäben, die es von denen gibt oder von den Funkauslösern. Das ist ein absolut super Produkt, gerade für den Einstieg, wenn man drahtlos blitzen will und sowas. Ja, wenn das Objektiv was taucht, 14 mm ist cool. Ein Weitwinkel mit einer großen Offenblende macht halt Spaß, weil man dann eben trotzdem, zumindest im Nahbereich, noch schöne Freistellmöglichkeiten hat. Spricht nichts dagegen, wenn der Preis passt, sage ich jetzt mal. Ne? Da kommt so ein bisschen der Trotzkopf in mir durch. So, wenn Canon jetzt meint, irgendwie die ganzen Objektive gleich um ja kleinere Faktoren zu verteuern, dann guckt man sich halt nach Alternativen um, nicht wahr?
So, und wir haben übrigens noch im Chat noch einen kleinen Nachtrag bekommen, und zwar von Pierre Waldfried und vom Hausmeister, seines Zeichens Kunststoffspezialist, und die haben beide Informationen über ballistisches Nylon gebracht. Das ist nämlich ein eingetragenes Warnzeichen von DuPont.
Aha.
Der Joachim schreibt, das ist ein eingetragener Name von DuPont, eine zähere Variante von eh schon zähem Polyamid. Man kann auch bruchfeste Blumentöpfe und Stoßstangen draus machen. Mhm. Klingt dann halt nicht so sexy.
Ja.
Ja, geil.
Cool, jetzt wissen wir das auch. Ballistisches Nylon. Ist also tatsächlich ein Markenbegriff.
Mhm. Hm.
Auf Facebook hat der Bernhard noch eine Frage, Lieber Boris, lieber Chris, ich lasse seit Jahren regelmäßig meine Fotos auf Leinwand ausbelichten, was meist problemlos funktioniert. Zuletzt aber habe ich ein Rotweinbild in Auftrag gegeben, bei dem der Wein auf der Leinwand mehr grau als rot war. Ich habe mir daraufhin das ICC-Profil meines Dienstleisters schicken lassen und auf meinem Rechner installiert. Folge: Sowohl in Lightroom als auch in Photoshop ist das Bild in der Softproof-Ansicht nunmehr genauso farblos wie auf der ausbelichteten Leinwand. Das ist ja wohl auch der Sinn vom ICC-Profil und Softproof. Ja, ganz genau. Was aber mache ich jetzt, um eine rote Rotwein-Leinwand zu bekommen? Weder in Lightroom noch in Photoshop bekomme ich in der Softproof-Ansicht ein ähnliches Rot hin, wie der Wein ursprünglich hatte. Bleibt mir wirklich nur der Wechsel zu einem anderen Fotodienstleister. Vielen Dank für eine Antwort und für euren sehr unterhaltsamen Podcast. Liebe Neujahrsgrüße aus Graz, Bernhard.
Das ist spannend. Also es ist relativ klar, wenn man sich mal mit dem Thema Farbmanagement und Drucken beschäftigt hat, wo es herkommt. Und zwar geht es um die Farbräume. So ein Bildschirm und eine Kamera haben andere Farbräume als ein Drucker und ein Druckpapier. Mhm. Das heißt, das Papier kann einfach nicht alle Farben genauso gut abbilden, wie es jetzt dein teurer Monitor kann zum Beispiel. Und das hat zur Folge, dass eben manche Farben, ja, manche Farbtöne halt nicht so kräftig sind. Und das kann durchaus auch beim Rot der Fall sein. Und das ist dann halt leider so. Dafür gibt's ja diesen Softproof, der simuliert das ja. Der simuliert ja diesen anderen Farbraum. Und dann kann man versuchen, so ein bisschen auch gegenzusteuern in der Software, dass man zum Beispiel sagt, ich entsättige oder ich ändere den Farbton ein bisschen, dass vielleicht in einen Rotbereich hineingeht, in den dann das Papier wieder mehr kann, wenn das dann noch gut aussieht. Also das ist das tatsächlich so ein bisschen Feinarbeit in der Nachbearbeitung für den Druck. Das kann man zum Beispiel in Lightroom dann auch ja gleich als Softproof-Bearbeitung abspeichern. Dass also das Originalbild da gar nicht verändert wird, sondern dass dann eben die zu druckende Version verändert wird. Anderer Dienstleister könnte helfen, aber nur dann, wenn der auch eine andere Hardware verwendet, also ein anderes Druckverfahren, andere Drucker verwendet.
Ja,
die dann möglicherweise andere Tinten, genau, mhm. die dann möglicherweise auch diesen Farbraum etwas größer abbilden. Aber Druck ist generell immer anders als Bild auf dem Bildschirm und manche Farben leiden darunter.
Das ist halt, wenn du gerade genau eine Farbe getroffen hast, die im Print nicht reproduzierbar ist, dann hast du halt ins Klo gegriffen. Dann kann es halt tatsächlich, wie Chris gesagt hat, dann musst du halt ein anderes Rot hinbiegen und musst dann damit leben, dass es nicht genau das ist, was du am Bildschirm siehst. Da musst du halt eins nehmen, was eben trotzdem ästhetisch aussieht. Und andere Anbieter, ja, wie gesagt, kann sich lohnen. Wenn die ein anderes Verfahren haben, lass dir doch von denen auch mal das Profil schicken, weil die meisten haben so ein ICC-Profil. Und dann teste das doch vorher aus. Dann hat man da mal ein Bild von.
Ich hatte dieses Sprühdose, konkrete,
rote Farbe und
ja,
so.
Genau. Weißt du,
kam im Slack auch, Rotwein direkt auf die Leinwand wäre auch eine Option. Ich hatte diesen konkreten Fall tatsächlich so noch nicht. Also wenn ich
bisher hatte was, den jetzt.
Ja?
Ich hatte den jetzt und zwar habe ich,
auf Leinwand?
Also wenn Aufkleber, also The Future of Photography, unser kleiner Roboter, das Logo, der auf so einem türkisen Blau sitzt, also auf Hintergrund, ist so ein sehr, sehr kräftiges Türkis. Und ich habe Aufkleber machen lassen bei einem Dienstleister, bei dem ich auch die anderen Aufkleber für die Podcasts gemacht habe. Und da kam der zurück und war halt irgendwie nicht mehr so ganz türkis, sondern eher so hellblau. Das heißt, er hat den Grünanteil von diesem Türkis einfach nicht hinbekommen. Und war okay, war jetzt nicht wirklich schlimm. Ich meine, es geht um einen Podcast, es geht ja nicht um irgendwie eine teure Firma mit CI und so weiter. Aber es war schon so ein Hoppla. Mhm. Und geht halt nicht. Können die nicht drucken, diese Farbe.
Interessant.
Und die geben dir aber kein Profil oder sowas und das kannst du also deshalb dann halt auch nicht 100% wissen vorher.
Aber dafür billig.
Dafür ist es nicht allzu teuer. Ich habe übrigens auf dem Kongress, auf dem 34C3, habe ich übrigens reihenweise Aufkleber verteilt.
Yay.
Gab es eine ganze Menge Aufklebertische und Sticker sind eine heiße Währung.
Ich wollte gerade sagen, eine dankbare Zielgruppe da.
Sticker sind ganz wichtig und ich habe dann einfach mal so von diversen Podcasts eben auch Happy Shooting einige Aufkleber mitgenommen.
Ich habe noch Platz auf dem Display-Deckel. Gib mal her. Ja.
Du hast doch welche, oder habe ich dir keine gegeben? Doch.
Nein, ich meine nur die
Klientel. Ach so, welche, ja.
Ich klebe mir keine drauf.
Ich habe alle Podcasts auf dem Laptop-Deckel. War schnell weg. War gut.
Geile Sache.
Tja, Aufkleber.
Jo. Gut, dann
so.
Müssen wir einen Gewinner ermitteln.
Ach so,
dann ermitteln wir.
Warte.
Wie konnte mir das durchflutschen? Oh, Moment, schnell Kapitelmarke. Entschuldigung, mein Fehler.
Du hast eine Kapitelmarke vergessen.
Nein, eine zu früh gesetzt. Denn wir haben auf Twitter, hat Helios03 noch eine Frage. Und zwar Schwarz-Weiß-Filme. Das könnte was für dich sein, Chris. 120er Ilford HP4 in Rodinal sind unscharf. Sie haben einen untypischen Schärfeverlauf. Kann so etwas bei der Entwicklung passieren? Was mache ich falsch? Wo sind die Fehlerquellen? Worauf ist zu achten?
Nee.
Kann Unschärfe oder ein Schärfeverlauf bei der Entwicklung entstehen?
Nein. Also Schärfeverläufe ganz sicher nicht, sondern du kannst natürlich durch Ausprägung des Korns kannst du das Schärfeempfinden auf dem Film verändern. Aber dass jetzt im Film in die Tiefe irgendwelche komischen Schärfeverläufe sind, das macht nicht die Entwicklung. Da würde ich jetzt mal eher auf die Kamera tippen oder auf die Objektiv Filmebene, tippen.
Wenn der Film nicht plan liegt, ne?
Sowas zum Beispiel. Da würde ich eher drauf tippen. Weil würde mich wundern, wenn es anders wäre. Wie heißt er nochmal?
Helios 03.
Hast du mal andere Filme dadurch gezogen? Ist das tatsächlich nur der HP4 oder sind es auch andere Filme, die das gleiche Phänomen zeigen?
Das wäre dann mal interessant, ja.
Das wäre mal die Frage. Dann können wir reden. Aber das wäre so der nächste Schritt. Nimm dir mal irgendeinen anderen Film. Nimm dir mal einen Tri-X von Kodak und zieh den mal durch und entwickel den und teste das mal. Es kann durchaus sein, eine ältere Kamera kann durchaus verstellt sein mal. Hatte ich schon mal bei einer, da war das Bild auf der Mattscheibe, also ein Spiegelreflex, da war das Bild auf der Mattscheibe scharf, aber die Bilder auf dem Film waren dann nicht scharf.
Ja, da stand zur Mattscheibe und zum Film nicht mehr, war nicht mehr
gleich. Da war in irgendeiner, irgendwie hatte sich, wahrscheinlich war es einmal runtergefallen und dann hat sich der Bajonettring an der Kamera hatte sich irgendwie verschoben und war dann eben nicht mehr. Also der Abstand war dann irgendwie komisch und also irgendwie war es krumm und hat dann eben auf der Mattscheibe irgendwie ein anderes Bild geworfen als auf die Bildebene hinten.
Interessant.
War ganz komisch. Hat dann wohl Reparatur dann gefixt.
Tja. Ja, ich könnte mir jetzt nur auch vorstellen, wenn der Film nicht wirklich mehr plan ist, wenn der gewölbt ist und hinten nicht so richtig angedrückt wird, dann hast du halt auch unter Umständen merkwürdigen Schärfeverlauf drin.
Das liegt aber dann eher nicht am Film, speziell nicht bei Ilford, weil Ilford gehören eher zu den sehr hochwertigen Filmen. Die sind an sich sehr, sehr plan. Also die rollen sich nicht so unmöglich, wie manche andere Filme das tun.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist und so, ne? Aber ja, das klar. Da mal gucken. Aber beim Entwickeln sagst du auch, da passiert das eher nicht.
Ich glaube nicht, dass das beim Entwickeln passiert. Da hast du eher so dann das Problem, wenn die Kontraste nicht sauber sitzen und sowas.
Ja.
Nun gut.
Guti, guti. Jetzt haben wir das hier.
Das hier.
Es ist schon wieder der Deckel.
Ich will dann mal immer das Bild dazu sehen. Setzt du dir dann auch so einen kleinen Partyhut auf?
Da reicht die Zeit nicht dafür.
mit so Gummiband unterm Kinn durch. Genau. Das Bild kriege ich nicht mehr weg. Okay, lass uns den Gewinner, nicht den Entwickler ermitteln, sondern den Gewinner ermitteln. Den Gewinner entwickeln und zwar für die Kilo-Aufgabe. Yeah. Sind laut meiner Rechnung 12 qualifizierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Habe ich auch. Und was verlosen wir? Wir verlosen ein
Kartenspiel.
Better Picture Cards Street Edition, richtig?
Jawohl, genau das tun wir. Wo ist denn eigentlich mein Würfel? Da. So. Wird immer schwieriger mit dem Auswürfel.
Es sind jetzt gerade 12, da reicht ein Würfel nicht. Ja, gut. 84.
84 ist zu viel.
Ja, so.
93.
57.
93. Schon wieder, das ist nicht wahr. Der ist kaputt, der Würfel.
13.
Knapp daneben. 57.
84 wieder.
Ach Mann. Die 5.
Ah, ey.
Ich hab 5. Da.
Geht doch.
Das ist das Bild von Kapi Foto. Titel Kilo klettern.
Sehr schön.
Also das Thema war Kilo und Kapi Foto hat das Ganze in einem Triptychon dokumentiert und zwar vor Weihnachten, während Weihnachten und nach Weihnachten so ungefähr. Das ist dreimal nebeneinander das Foto von der Badezimmerwaage und zwar von dem Fenster, wo die Zahlen dahinter sind. Und einmal ist das knapp unter 80, na sogar deutlich unter 80, 77 Kilo. Auf dem zweiten Bild sieht man, wie sich das Rad, also diese Skala, dreht und dann, also so in Bewegung ist. Und danach ist er dann auf über 82. Tja, hätte er nicht so zugehauen.
Ach, das ist doch alles nur Flüssigkeit. Das Rad war wieder weg. Keine Panik, Leute. Ja, ist eine coole Idee, oder? So als Triptychon das Ganze gemacht. Was sagst du denn zu diesem relativ kräftigen grünen Hintergrund?
Er hat es auf grün gepackt. Ja,
ist so ein bisschen komplementär zu diesem roten Messstrich, ne?
Ja, also das hätte von mir aus auch anders machen können. Aber es ist natürlich, ne, Weihnachten und so, vielleicht
grün,
das rot, hat das einen Weihnachtszusammenhang. Stimmt. Ich finde nur, er hätte die Badezimmerwaage noch ein bisschen putzen können, den Staub.
Das wäre jetzt gerade mein nächster Einwand gewesen, ja, an den
Ecken. Einmal mit der Bürste rüber, bitte. Ja. Das lenkt dann doch ein bisschen ab.
Sieht schon ein bisschen abgerockt aus.
Ist eine coole Idee.
Vielleicht benutzt er die eigentlich ja gar nicht mehr, diese Waage, sondern hat die jetzt nur fürs Foto nur wieder hervorgekramt.
Ich finde es ja total cool, dass er so einen Aufwand treibt und für dieses Foto tatsächlich sich fünf Kilo anfrisst.
Ne? Wahnsinn, das ist echter Ansatz.
Echte Dedication, das. Mhm. Also 5 Kilo zunehmen für ein Foto, das machen eigentlich sonst nur Schauspieler. Ja. Also Bernhard, Capifoto, du hast gewonnen das Kartenspiel. Schick doch mal eine Mail an
Chris@happyshooting.de,
dann kommt das bei mir raus. Schreib Kartenspiel oben rein, dann kann ich es zuordnen und dann schicke ich dir das gleich. Jo, haben wir noch ein paar?
Ja gut, Waage hatten wir natürlich noch welche, ne? Das war dann naheliegend. Manche wurden so ein bisschen gedehnt, Kilos von Lichtern, also sehr viele Lichter und so in Wabenform angeordnete Lichter, das ist dann schon ein bisschen um die Ecke gedacht.
Das erste Bild, die zwei Füße, die auf der Waage stehen.
Genau, die Waage ist natürlich dabei.
Die Waage ist dabei. Nummer 9, der Geldsack von der Deutschen Bundesbank. Auch da?
Ja,
ne?
Hier, ja, ja.
Sehr Kilo schön. Geld oder so.
Hatten wir übrigens gerade hier bei uns um die Ecke, ist eine Bank überfallen worden.
Nein.
Waren die Täter flüchtig, da flog hier Hubschrauber. Einer ist dann hier in die Feldmark gefahren, mit einem verunfallt mit seinem Auto oder liegen geblieben. Und die zwei anderen sind wohl noch flüchtig. Ja. Voll die Action hier. Wer weiß, wann dieses Foto entstanden ist?
Kriegt man so Kilo, so Säcke von Geldsäcke von der Deutschen Bundesbank irgendwo noch?
Das weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Und es gibt auch eine neue Aufgabe.
Ach, hier ist übrigens eine dabei, hier ist bei uns die 7. Das ist so eine ganz alte Waage mit so einem verschiebbaren Gewicht.
Kann ich noch, ja.
Sowas hatte meine
Krups. Aha, von Krups. Ja,
sowas hatte meine Oma früher noch.
Tja, die gute alte Küchenwaage. Heute macht man das digital, ne?
Gut. Ja, habt ihr schön gemacht. Tolle Aufgaben. Bilder, tolle Lösung. Und jetzt gibt's eine neue Aufgabe für euch. Die wird laufen vom 11.01. bis zum 25.01.2018 und heißt Baustelle. Das haben wir wieder in der Pre-Show ermittelt. Das heißt, Live-Hörer wissen immer schon mehr und können vor allen Dingen mitmachen. Baustelle, dafür habt ihr euch entschieden. Der Tag ist HS Baustelle. Es läuft also wie gehabt, falls ihr jetzt gerade neu dabei seid. Ihr geht in diesem Zeitraum los, also 11. Januar bis 25. Januar 2018. In diesem Zeitraum macht ihr ein neues Bild, macht so viele wie ihr wollt, aber eins wählt ihr aus. Das ladet ihr bei Flickr hoch und stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Baustelle. Ja, und mal gucken, was wir dann so verlosen. Ne?
Das entscheiden wir dann.
Ja. Dann bleibt uns noch ein großes Dankeschön zu sagen. Das haben wir ja auch am Anfang schon ausführlich gemacht, deswegen machen wir das hier kurz. Danke an alle Helferlein hier für diese Sendung, an die Shownote, die da sind. Chris, jetzt musst du spontan einspringen.
Achso, Shownote heute sind zum Beispiel der Dietmar, der David und der Kai.
Ja,
ich glaube, das sind die drei heute.
Großes Dankeschön dafür. Vielleicht auch demnächst bei Liberapay zu finden, das wird sich dann zeigen. Wo wir jetzt ja auch zu finden sind, unter libera.happyshooting.com/happyshooting. libera.pay.com/happyshooting. Und wie anfangs schon besprochen, alles, was ihr da reinwerft. Und ihr habt da schon was reingeworfen. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Das werden wir dann zukünftig eben unter der Community, unter den Helfern in der Community mit aufteilen.
Danke. Genau.
Für den tollen Support von euch da draußen, muss man hier mal ganz deutlich sagen. Und wir haben noch ein One More Thing.
Was denn das?
Das hat uns der Kai reingeworfen. Du erinnerst dich an das One More Thing, was wir hatten, wo jemand in Excel diese japanischen Bilder gemalt hat, indem er da diese ganzen Vektorformen da reingezeichnet hat?
Ja, ja, ja.
Jetzt hat jemand gesagt, warum Vektorformen zeichnen? Ich habe doch Zellen. Diese Zellen kann man in der Größe ja verstellen, sodass sie quadratisch sind. Und dann ist jede Zelle einfach mal ein Pixel. Und wenn man jetzt diese einfärbt mit einem Zahlenwert, also nimmst einen Zahlenwert rein, daraus errechnest du dann den Schattierungswert und verkleinerst deinen Sheet, also deine Tabelle, dann hast du ein Bild, ein Foto vor dir. Und das hat hier jemand gemacht und ist sogar noch einen Schritt damit weitergegangen. Er hat das nämlich benutzt, um dann HDR-Bilder zu errechnen. Das heißt, er hat irgendwie die Farbpixelwerte genommen, hat dann ein bisschen Excel-Rechnerei, Voodoo auf die Zellen geworfen, um dann
also das, was eigentlich ja so ein Lightroom und sowas auch macht, ne? Das rechnet so auf Pixeln rum.
Und dann hat er halt auf den Pixeln rumgerechnet und hat ein Schwarz-Weiß-Bild rausgebracht mit einem höheren Dynamikumfang als das Original, weil er da eben eine geschickte Verrechnung angestellt hat. Und ich dachte erst, als ich das gesehen habe, da hat er doch jetzt nur ein Foto ins Excel reingezogen. Wo ist denn jetzt die Kunst? Bis ich mal ein bisschen runtergescrollt habe und die Erklärung gesehen habe, wo sie rangezoomt haben. Wirklich jede einzelne Zelle ist da farbig.
Wie viele Zellen kann denn so ein Excel?
Offenbar mehr als ich
also dachte. Das ist jetzt kein das Bild hat sicher nicht mehrere Megapixel. Ich glaube nicht, dass das so detailliert ist. Aber du brauchst ja trotzdem irgendwie einige hundert, zigtausend, was weiß ich.
Ist der Hammer. David sagt vor Jahren schon 65k
Zeilen,
ne? Oder? Ja, Zeilen mal Spalten vielleicht. Also ich weiß nur, dass hinten nach Z geht es ja mit A, 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 B, A, C wieder weiter.
Also, ja, das kann man ja beliebig weit treiben, oder?
Fast beliebig weit.
Wobei hier, nee, nix A, also die werden von 1 bis X und auch von 1 bis X durchnummeriert hier.
Tja.
Na egal, auf jeden Fall... Cool, das hätte auch auf den Kongress gepasst.
Aber absolut, ja, da hätte es hingepasst.
Jo.
Hammerhart. Ja, danke Kai für diesen One More Thing.
Und wir sagen auch danke. Oh, bis nächste Woche.
Wenn
bis
es dann. Wieder heißt.
3, 2, 1,
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.